einmal im oder zweimal im Jahr kommt der Verlag auf dich zu und sagt, so und so viele Bücher wurden verkauft. Das ist die Summe, die du damit verdient hast. Führt aber auch gleichzeitig zu dem größten Nachteil vielleicht mit einem Verlag, weil das, was man dann mit einem Buch verdient, das ist ganz, ganz wenig.
Sehr, sehr wenig.
Ganz, ganz, ganz wenig.
Ja, weil du halt natürlich auch im Verhältnis wenig Arbeit hattest.
Ich sag mal so, pro verkauftes Buch kriege ich nicht mal den Wert einer Kugel Eis.
Kochen und Kohle aus dem Leben erfolgreicher Foodblogger. Mit spannenden Hintergrundgeschichten, interessanten Foodfacts und Erfahrungen aus der Selbstständigkeit als Content Creator mit Jasmin und Daniel.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge Kochen und Kohle mit Daniel von Fritalien Cook und mir, Jasmin von 15 Minuten Rezepte. Ich freu mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einem richtig spannenden Thema, nämlich das Thema Kochbücher. Ein Traum, glaube ich, jeden Foodbloggers. Es war, glaube ich, auch unser Traum. Ich spreche mal für uns beide. Und wir erzählen euch heute so ein bisschen die zwei Seiten, die es so gibt, unsere größten Struggles, die wir dabei hatten. Und Daniel, ich beginne mal einfach. Du hast ein eigenes Kochbuch.
Ja.
Wie war der Moment, als du es in den Händen gehalten hast?
Ja, es war schon krass, ne? Also ganz ehrlich, das war ein Teil meiner Bucketlist, ne? Ja. So ein eigenes Buch rauszubringen. Es war ganz lange in weiter Ferne gerückt. Ich hatte schon damals das erste Mal drüber nachgedacht, bevor meine erste Tochter geboren war. Und da hat meine Frau, ich weiß es heute noch, wir sind spazieren gegangen, meinte noch so, boah, mach das irgendwann anders, wir haben da jetzt bald keine Zeit für. Ne? Ich hatte irgendwann die romantische Vorstellung, das vielleicht in meiner Elternzeit zu machen. Ja, jeder, der Kinder hat, wird jetzt lachen, ne? Weil das funktioniert gar nicht. Und dann habe ich das auf die lange Bank geschoben. Und irgendwann kam ein Verlag dann auf mich zu. Ich habe halt mit dem Verlag geschrieben. Und dann war für mich so der Moment, okay, ich habe immer noch keine Zeit dafür. Aber irgendwann hat das dann gepasst, weil ich ganz, ganz wenig dafür nur machen musste und ganz viel Zeit dafür bekommen habe, sodass ich mir das zugetraut habe und das gemacht habe. Und als ich es dann wirklich in den Händen gehalten habe, das war schon ein krasses Gefühl. Ein eigenes Buch, da steht dein Name drauf, da ist dein Foto drauf. Meine Mama war mit meiner großen Tochter in einer Buchhandlung und hat das Buch gekauft. Und dann sagt meine Tochter in der Kasse, guck mal, da ist Papa drauf. Und die Verkäuferin, ja, das wäre schön, ne? Und meine Mama dann so, nee, da ist er wirklich drauf.
Ja, das ist echt crazy, ne?
Ja, das war schon krass. Wie war das denn bei dir?
Ich muss sagen, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als ich mein Buch in den Händen hatte. Und vor allen Dingen das, was ich selber geschrieben habe, wo ich wirklich im Eigenverlag alles alleine gemacht habe. Und das war wirklich ein Glücksmoment, wo ich wirklich sagen kann, mega, dass du das geschafft hast, weil für viele, die haben ja nur das Buch in den Händen dann und sagen, ja, okay, ist halt ein Buch, da sind Bilder drin, ist ja klar. Aber wie viel Energie, Zeit, Vorbereitung da drin steckt, vor allen Dingen, wenn man das komplett alleine alles aufzieht, ist krass. Auf die Details gehen wir vielleicht später noch ein bisschen ein. Was nehme ich nochmal alles, wenn man das selber macht, im Eigenverlag, was Design und Logistik angeht? Ich glaube, das interessiert auch viele alle, weil das schon auch nochmal viele Vorteile hat, das Buch im Eigenverlag zu schreiben.
Genau.
Denn der Verlag gibt natürlich so eine große Klammer irgendwo vor. Die haben halt auch einen bestimmten Stil häufig. Aber da hast du, oder können wir halt ein bisschen aus den Erfahrungen, ich habe ja auch viele Verträge einsehen können, wo man sagt, das ist super.
Wenn du hast auch mit dem einen oder anderen Verlag schon mal zu tun gehabt oder verhandelt zumindest, bis du dich entschieden hast, das dann doch in Eigenverlag zu machen. Ne?
Richtig, genau. Ja. Ich habe ganz viele Verträge gesehen und es waren teilweise wirklich 30 Seiten Verträge, Daniel. Ja. Und da ist es wirklich zum Vorteil gewesen, dass man mehrere hatte. Und ich weiß von dir, du hattest auch, glaube ich, nicht nur im Spiel war nicht nur ein Verlag. Du hattest da auch schon lange mit dem Gedanken gespielt. Ne?
Ich hab lustigerweise das Thema ja, wie gesagt, auf die lange Bank geschoben. Und dann kamen drei Verlage in Abstand von 4 Wochen auf mich zu.
Verrückt.
Und alle mit einer ähnlichen Themenidee sozusagen, sodass ich auch mit alle in die gleiche Verhandlung reingehen konnte. Und
sag uns doch nochmal dein Thema, ein bisschen Werbung für dein Buch.
Bei mir, also mein Buch heißt Italienische Feierabendküche. Mhm. Na, und da geht es halt einfach darum, dass man so ein bisschen italienisch angehauchte Rezepte oder auch ein bisschen authentisch innerhalb von 30 Minuten auf den Tisch bekommen. Also auch so ein bisschen ein Thema meines Kanals. Ich habe ja nicht nur so schnelle Geschichten wie du zum Beispiel, aber das war halt so der Grundgedanke. Wir wollen die Feierabendküche machen. Die Leute kommen nach Hause nach einem langen Tag von der Arbeit und wollen nicht mehr lange in der Küche stehen. Und da habe ich dann Rezepte rausgesucht, die in ungefähr 30 Minuten zuzubereiten sind. Liegt ja auch immer daran, wie gut kannst du tatsächlich kochen, wie schnell kannst du eine Zwiebel schneiden oder nicht.
Genau.
Ne, wenn ich das in 30 Minuten schaffe, schafft das bei weitem noch nicht jeder. Es gibt aber auch welche, die viel schneller sind als ich, ne? Aber so ungefähr der grobe Rahmen ist genau das. Und dann kamen drei Verlage auf mich zu. Ich habe mit allen lange verhandelt, habe auch von allen die Verträge. Und genau wie du sagst, da muss man sich richtig reinfuchsen, weil das ist ein Riesenthema, gerade wenn es um das Thema Rechte geht.
Ja.
Und das ist vielleicht auch der größte Knackpunkt, wo man drüber stolpern kann. Denn der Verlag, der will sich die allermeisten Rechte deines Buches sichern und deiner Rezepte sichern. Und das geht dann so weit, dass du die Rezepte abtrittst, dass die weiterveröffentlicht werden dürfen in einem Ausmaß, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht gesehen hat. Die dürfen dann deine eigenen ausgedachten Rezepte werden dann in irgendwelchen Rezeptheftchens und Sammlungen veröffentlicht, die dann bei irgendwelchen Supermärkten an der Kasse stehen für 2,50 Euro. Da ist dann ein Rezept von dir drin. Und da kriegst du da vielleicht ein paar Cent, wenn dann so ein Ding verkauft wird. Das muss einem klar werden.
Das war wirklich der Moment, so ein Augenöffner-Moment, wo ich wirklich sage, heftig. Deswegen gibt es in Discounter, in so günstigen Supermärkten Bücher, wo ich, weil als ich mich damit beschäftigt habe, bin ich auf die Suche gegangen, habe erstmal geguckt, wie sehen andere Bücher aus, ne? Auch in der Buchhandlung und überall, wo ich war, auch bei irgendwelchen Billigmärkten, nehme mir ein Buch raus und denke so, 1,99?
Wie
funktioniert
das?
Da sind 70 Rezepte, schön aufbereitet. Wo ist das? Und das sind diese Unterlizenzierungen.
Ganz,
ist richtig mies. Vor allen Dingen, die nehmen ja dann, wenn da 100 Rezepte drin sind, ist ein Rezept von dir. Das Buch kostet 1,99. Du kriegst ein Hundertstel noch nicht mal von dem Nettoverkaufspreis irgendwas. Das wird
dann ungefähr
100.000 Mal verkauft werden. Du kriegst nichts dafür. Ja. Das ist nichts. Das sind 200 Euro oder sowas.
Ja, und das muss, also,
das ist krass,
ich habe sogar genauso einen Fall jetzt nämlich gehabt. Ich wurde benachrichtigt von meinem Verlag, hey, eins deiner Rezepte erscheint jetzt in diesem Sammelband irgendwie.
Ach.
Ja, ernsthaft jetzt, vor ein paar Monaten ist das passiert. Und das ist, ich glaube, Tagliatelle mit Lachs oder Tagliatelle als Salmone oder sowas, weil die hatten irgendwie nur geschrieben, dass meine Rezepte da veröffentlicht werden. Ich dachte, um welche Rezepte geht es denn? Und dann war es zum Glück nur eins. Ja, und das ist dann halt, dann ist es da drin, dann ist es jetzt quasi in dieser Sammlung, ne? Und wird jetzt unterlizenziert. Und vor allen Dingen, man muss ja halt auch aufpassen, wenn man ein Buch schreibt und da exklusive Rezepte reinmacht, weil viele Verlage sagen dann halt, hey, die Rezepte, die jetzt in deinem Buch sind, die sind jetzt aber in dem Buch hier und die kannst du nicht woanders noch
Weder nutzen. Auf deinem Blog, noch auf deinem Instagram, noch auf irgendeinem anderen Kanal.
Oder in einem anderen Buch, in dem E-Book, was du vielleicht rausbringst. Ne? Und da habe ich dann auch gesagt, pass auf, Freunde, wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann die Rezepte, die ich beisteuere, die sind auch auf meinem Blog.
Ja.
Und die können da auch ausgedruckt werden. Das heißt, da kann sich jemand ein Sammelband mit erstellen oder was auch immer. Das brauche ich. Und das haben wir uns dann auch quasi alles nochmal in einer Zusatzvereinbarung da reingeschrieben. Weil sonst hätte ich diese ganzen Rezepte, die ich schon veröffentlicht habe, rausnehmen müssen oder ich hätte mir andere ausdenken müssen für das Buch.
Da muss man wirklich, also ich glaube, das ist bei Verträgen generell in unserem Business, egal ob es jetzt Buchverträge sind oder Kooperationsverträge, dann sagt man manchmal, naja gut, Paragraph 11, Absatz 3, Punkt C, ist doch egal, das passiert nicht. Ja gut, aber, ne, so, also
ja, dann nimm's halt raus.
Dann nimm's halt raus.
Genau,
und sobald es schriftlich da steht, ist es schriftlich dokumentiert. Und wenn deine Unterschrift drunter sitzt, ich meine, das soll jetzt keine Angst machen sein für Leute, die da, aber setz dich bitte mit diesem Vertrag auseinander und achte auf Lizenzierung, Unterlizenzierung. Und wenn du mal ein, zwei Sätze nicht verstanden hast, entweder, also meins ist immer, dass ich das erstmal in ChatGPT reinhaue und sage, okay, was ist damit gemeint, was sind meine Vor- und Nachteile? Und wenn du dich darauf trotzdem irgendwie da unsicher bist, dann nimm einen Anwalt.
Ja, definitiv. Ne? Also ich kenne mich mit Verträgen ja mittlerweile auch ganz gut aus, auch aufgrund von meinem Hintergrund.
Ich wollte gerade sagen, das hast du aber beruflich, hast du immer schon, glaube ich,
viel mit so. Ja, ich hab viel mit Verträgen schon zu tun gehabt. Ich habe ja auch ein Recht als Teil des Studiums gehabt teilweise.
Richtig.
Und da lernt man sowas auch zu lesen und zu verstehen. Und dann sind manchmal wirklich, wie du sagst, Sachen da drin, die, wenn die rangezogen werden, die können dich ruinieren. Und da muss man wirklich dann aber auch, ich sag mal, die Eier in der Hose haben, zu sagen, Freunde, den Satz müssen wir rausnehmen, sonst kommen wir nicht zusammen. Und meine Erfahrung ist, in den allermeisten Fällen machen die das auch.
Das sind Standardverträge, die da vorgelegt werden und die sagen, wenn jemand nicht meckert, dann machen wir das so, dann haben wir alles, was wir haben wollen.
Man muss sich vorstellen, da ist ein Verlag, der hat einen Juristen. Oder der beauftragt eine Kanzlei und sagt denen, macht mal den für uns bestmöglichen Vertrag und setzt den auf, das wird dann unser Standardvertrag mit unseren Autoren. Ja, und das machen die dann natürlich. Dass der für dich als Autor total unfair ist, total blöd ist.
Ist denen doch egal.
Das ist denen vollkommen egal, weil die ja auch genau wissen, wie du sagst, die meisten schlucken es einfach so. Und die, die es nicht schlucken, ja, pass mal halt an, haben wir ja nichts verloren, ist ja eh schon so gut für uns. Ne? Ja, also... Ohne das jetzt schlecht reden zu wollen. Das ist einfach ein großer...
Du musst nur aufpassen.
Genau, man muss aufpassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich haben die Vorteile beim Verlag ganz klar überwogen. Genau. Denn ohne den Verlag, sage ich ganz ehrlich, hätte ich heute kein Kochbuch. Weil genau. Es war zu einer Zeit, wo ich einfach keine Zeit hatte und die haben mir unfassbar viel Zeit genommen. Und ein Verlag, der größte Vorteil ist einfach, dass die dir mir Zeit gegeben und der größte Vorteil ist einfach, dass die die allermeisten Aufgaben übernehmen.
Ja.
Und dazu zählt, wenn wir mal aufzählen, erstmal, die haben die Bilder gemacht, die haben Foodfotografen beauftragt. Ja. Die machen das Layout, das Design. Dann machen die den Druck. Die kümmern sich um die Logistik, die kümmern sich um die Veröffentlichung und um alle Regularien, die man einhalten muss. Die kümmern sich um die Vermarktung, um das Einbringen in die ganzen Buchhandlungen, um Werbekampagnen, um gegebenenfalls sogar irgendwelche Interviews rund ums Buch, Vermarktungstermine hier und da. Das macht alles ein Verlag. Du musst dich quasi um nichts kümmern, außer auf deinen eigenen Kanälen das Buch zu bewerben.
Ja.
Das war's. Ne, genau. Also ich habe meine Rezepte geschrieben und die Texte dafür gemacht. Mehr habe ich dafür nicht gemacht, bin ich ganz ehrlich.
Genau, man hat meistens noch die Option, also häufig ist es dann halt so, dass man sagt, die Bilder könnte man beisteuern, muss man halt aber auch eine gute Druckauflösung haben. Das heißt also, du fotografierst schon mit einer Kamera, da muss ein 300er DPI mindestens bei rauskommen, dass der halt beim Druck auch funktioniert. Das wird mit dem Handy nicht funktionieren.
Nein,
einfach.
Gar keinen Fall.
Und das ist natürlich das, wo es dann schon scheitert. Oder man sagt, meine Fotos sehen nicht so gut aus, die möchte ich nicht in dem Buch haben. Das kann man halt machen. Und das ist halt auch ein großer Faktor, der Zeit halt einfach zieht, ne?
Ja.
Was man halt, und das hattest du ja wahrscheinlich auch, ist, dass du beim Layout schon auch gefragt wurdest, ne? Was dein Geschmack ist. Oder haben sie das wirklich komplett selber?
Ich hab eine einzige Bedingung gehabt. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung von Layout, mach so, wie ihr es hübsch findet. Ich will nur, dass mein Grün zu sehen ist. Dass also das Buch in den Grüncode, in dem ich halt auch mein Design, mein Blog und so gestalte, das ist mein Grün, das habe ich mir irgendwann mal ausgedacht. Den Farbcode hätte ich gerne, da hätte ich auch gerne eine Seite, nämlich ich glaube meine Lieblingsrezepte, die Kategorie Lieblingsrezepte ist in diesem Grün gehalten.
Ja.
Und alles andere war mir egal. Ich habe gesagt, macht so, wie ihr das schön findet, ihr seid die Profis. Was will ich mich da einmischen? Ich habe keine. Ich kann sagen, wenn mir was nicht gefällt, das hatten wir bei ein paar Bildern von den Fotografen so. Die wurden dann nochmal neu gemacht, kein Problem. Und das war es dann auch. Ne?
Also okay, dann hast du es wirklich richtig abgegeben, ne? Das heißt also, du hast
alles abgegeben.
Plumpsen lassen.
Also das kann man sich gar nicht so trivial vorstellen, aber man muss sich. Ich als Autor des Buches, was habe ich gemacht? Ich habe die Anfangskapitel geschrieben.
Also diese persönlichen Sachen.
Genau,
ne?
Also erstmal das Vorwort, hallo, hier bin ich, kann gar nicht glauben, dass ich das Buch schreibe, danke Mama, ne? So diese Klassiker halt. Dann halt so, okay, worum geht es in diesem Buch? Geht um eine schnelle italienische Feierabendküche, was ist dafür wichtig? Die und die Utensilien, die und die, Produkte oder Zutaten solltest du immer da haben und die ne, Tricks wirst du lernen oder brauchst du oder helfen dir. Ne? Wie ist das richtige Verhältnis zu Salz, zu Wasser, zu Pasta und so weiter. Ne? Alles, was so ein bisschen Mehrwert bietet. Ja, und dann, das war alles einfach nur eine stinknormale Word-Datei, ohne Struktur gar nichts. Einfach nur eine neue Word-Datei reinkopiert. Dann habe ich meine Textrezepte, die bestehenden, die ungefähr die Hälfte ausmachten, habe ich da einfach reinkopiert, nochmal überarbeitet, das, was vielleicht anders geschrieben war, dass es einheitlich war. Dann habe ich die Rezepte, die ich schon zurückgehalten hatte für ein Buch, was ich irgendwann mal schreiben will, das waren auch ungefähr schon 20 Stück, habe ich auch einfach da reinkopiert. Und die neuen Rezepte, die habe ich gegebenenfalls nochmal getestet oder so umgestellt quasi oder so erstellt, wie ich es machen würde. Ich habe 2-3 Rezepte aus dem Buch nie gekocht, weil ich mir wusste, das wird so und so funktionieren wie so ein Risotto. Ein Risotto ist ein Risotto. Ob ich da jetzt Pilze reinschmeiße oder Spinat, das funktioniert gleich. Da brauche ich nicht Probe kochen. Ne?
Mhm.
Die habe ich dann da reinkopiert, ja, und dann habe ich das abgeschickt. Dann habe ich noch vorgeschrieben, das ist eine Überschrift mit so einem bestimmten Code. Das ist der Text, das sind die Zutaten. Fertig, das war's.
Mhm.
Also war richtig plump. Und die Texte, bin ich auch ganz ehrlich, habe ich teilweise mit ChatGPT quasi mir vorschreiben lassen, um mir eine Idee zu haben, wie ich den gestalte. Man muss das sind ja einige, die in der 4-Seiten, die man schreiben muss. Und bevor ich mich da irgendwie verzettel, habe ich mir eine Grundstruktur vorgeben lassen und das dann selber geschrieben. Damit das halt nicht zu viel, nicht zu wenig wird und irgendwie halbwegs spannend klingt.
Mhm. Und das Layout und so haben die alles gemacht.
Das haben die alles gemacht. Ne? Die Food-Fotografen, mit denen habe ich nahezu keinen Kontakt gehabt. Die haben innerhalb von 2 Wochen halt alles runterfotografiert. Das hat man dann halt gemerkt, weil bei manchen Sachen hast du es halt gesehen, weil ich ja von vielen Gerichten selber schon Fotos hatte, dass das nicht gut war. Dann haben die das irgendwie auf Bulk alles gekocht, irgendwo zur Seite gestellt und dann abends die Fotos gemacht. Ja, das kannst du als Food-Fotograf aber nicht machen, weil du musst das fotografieren, wenn es gerade fertig
ist. Sonst fällt
es
so zusammen
und
sieht so fahl aus.
Sonst fällt es zusammen
aus, ne?
Oder bei Soßen, die stocken dann oder gehen auf.
Oder Käse.
Oder werden hart, das geht nicht. Und das war bei einigen Bildern also wirklich schon grenzwertig. Na, also alle waren nicht so, wie ich die gemacht hätte. Ist aber auch okay, ne? Für ein Buch sahen die super aus. Aber bei manchen habe ich auch wirklich gesagt, ey, nee, Geht nicht. Das bitte nochmal neu machen. Das kannst du so nicht bringen. Ja. Ne? Das waren, ich glaube, 6 oder 7 Stück. Die haben die dann auch noch neu gemacht. Dann sahen die auch viel besser aus. Und dann war auch gut. Ne? Gar kein Thema.
Ja, krass. Also das ist genau der Grund eigentlich. Also so hätte ich das auch gar nicht machen können, dass ich da mich so wenig ins Design mit einmische, muss ich sagen. Das Ding ist halt bei Verlagen, ist ja natürlich, die haben meistens so eine bestimmte Linie, die sie halt fahren und wollen die halt einhalten. Und da muss man bei manchen Entscheidungen halt schlucken, weil man das vielleicht doch anders gehabt hätte. Ja. Und das finde ich, also ich denke gerade so krass, dass du das relativ zeiteffizient alles umsetzen konntest. Auch sehr, sehr vorteilhaft, muss ich sagen.
Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist Ahead. Ahead stellt zuckerfreie Naschereien her, Lebensmittel, die Riegel, Gummibärchen gibt es ja, unterschiedliche Cremes. Und es gibt ganz viele Produkte, die nahezu zuckerfrei sind, ohne zugesetzten Zucker. Und
ja, und vor allen Dingen wirklich gut schmecken. Das ist ja, glaube ich, das Steckenpferd von Ahead Nutrition, dass die Produkte rausbringen mit dem Fokus auf Geschmack. Die Proteinriegel sind jetzt nicht mit 20 Gramm vollgeballert mit Protein, sondern haben 12 Gramm, dafür maximalen Geschmack. Wenn du den jemandem gibst, wird er nicht wissen, dass das ein Proteinriegel ist. Und erst recht nicht, dass da kein Zucker drin ist, weil die einfach so lecker sind.
Kann ich nur bestätigen. Also ich finde die auch richtig, richtig gut. Und ich mag eigentlich keine Proteinriegel. Ich habe mich schon durch den Supermarkt durchgetestet. Übrigens gibt es einige Produkte von Ahead auch mittlerweile bei Rossmann. Aber da kannst du nicht sparen. Und mit unserem Code Kochen kannst du 10% sparen und dich einmal durch Sortiment testen.
Absolut. Und wenn du gerne abends vorm Fernsehen auch nochmal was snacken möchtest, die Crispies kann ich dir nur empfehlen. Gibt es in Paprika, in Käse und in Sour Cream Onion. Und die sind richtig, richtig lecker.
Was die Arbeit mit dem Verlag angeht.
Das Ding ist, ich war halt einfach gesundheitlich nicht in der Lage, da viel Zeit und Energie reinzusetzen. Und zeitlich auch nicht, weil zu dem Zeitpunkt ist meine zweite Tochter geboren. Ja, und dann kannst du nichts machen.
Und man will den Traum ja trotzdem da haben.
Genau. Ne?
Und realisiert haben. Ich verstehe das schon. Also wenn ich das jetzt so höre, also es ist natürlich, wenn du im Eigenverlag machst, ich habe ja erstmal meine Rezeptkartenbox rausgebracht. Mhm. Das ist ja das erste Produkt gewesen, was ich hatte. Und danach kam ja erst das Buch. Also ich muss sagen, die Rezeptkartenbox ist auch nochmal Next Level. Nicht wegen der Karten, sondern wegen dieser Box. Du hast das mitbekommen.
Ich
habe ein Jahr gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe, der mir diese Box irgendwie produzieren kann. Das war einfach, also wo das in der Produktion einfach nicht 19 Euro kostet pro Box, weil was hättest du dann für einen Verkaufspreis? Also es ist schon wirklich eine andere Auseinandersetzung, wenn du das im Eigenverlag machst. Du hast viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Du kannst alles so machen, wie du möchtest.
Ja.
Aber du musst auch alles selber machen.
Da kommen wir gleich zu, was das alles bedeutet, was man da alles machen muss. Vielleicht noch ein Vorteil und noch ein Nachteil, die mir noch zum Verlag einfallen. Vielleicht fällt dir auch noch was ein, oder vielleicht stimmst du dir noch zu. Ein Vorteil ist noch, man muss sich, wenn das Buch da ist, halt um nichts mehr kümmern und man kriegt die Abrechnung. Einfach so. Ne? Man muss sich nicht um irgendwas kümmern, um keine Rücklieferung, um gar nichts. Die Bücher sind ja in den Buchhandlungen oder können online gekauft werden und einmal im oder zweimal im Jahr kommt der Verlag auf dich zu und sagt, so und so viele Bücher wurden verkauft, das ist die Summe, die du damit verdient hast. Führt aber auch gleichzeitig zu dem größten Nachteil vielleicht mit einem Verlag, weil das, was man dann mit einem Buch verdient, das ist ganz, ganz wenig.
Sehr, sehr wenig.
Ganz, ganz, ganz wenig.
Ja, weil du halt natürlich auch im Verhältnis wenig Arbeit hattest.
Ich sag mal so, pro verkauftes Buch kriege ich nicht mal den Wert einer Kugel Eis. Ich darf es natürlich nicht nennen, aber jeder weiß, was eine Kugel Eis heute kostet. Und die ist deutlich teurer als das, was ich für ein Buch bekomme. Ja, wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet. Na klar hat man auch höhere Verkäufe, weil es halt in jede Buchhandlung geht. Die machen Marketingmaßnahmen. Und das ist vollkommen klar. Aber mit dem Eigenverlag ist eine ganz andere Geschichte.
Genau.
Das bedeutet, ich bin mit meinem Buch und ich werde es auch nie nicht ansatzweise reich geworden. Und das ist auch keiner, der mit einem Verlag zusammenarbeitet. Selbst wenn der unfassbar viele Verkäufe hat, ist das, was hinten oben bei hängen bleibt, nicht mal eine Kugel Eis.
Man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, Daniel, die Verlage sind nicht auf dich zugekommen, weil du so nett bist.
Nicht?
Vielleicht
ich dachte, die kommen alle auf mich zu. Ich dachte, wir sitzen hier, weil ich so nett bin.
Es liegt natürlich daran, dass Verlage gerne Foodblogger oder Instagram-Profile sich rauspicken, die natürlich schon Käufer mitbringt. Einfach ganz klar gesagt, wenn wir nicht diese Zielgruppe hätten, dann hätte der Verlag auch kein Interesse an Foodbloggern. Weil welcher Autor, egal ob Kochbuchautor oder Romanautor oder Autorin, bringt schon ihre eigenen Käufer mit. Und das ist bei Instagram-Profilen, das wissen die. Man bewirbt das und sagt, Leute, endlich gibt's mein Buch auch gedruckt. Und deswegen sind die Verlage interessiert an Foodbloggern.
Und falls es dem einen oder anderen Hörer mal aufgefallen ist, das ist ja nicht nur bei mir so, sondern auch bei vielen anderen Foodbloggern, die mit dem Verlag zusammenarbeiten. Wir bewerben das Buch, nachdem es rausgekommen ist, relativ selten. Warum? Ja klar, sind wir da stolz drauf und finden das auch gut und stehen da auch hinter, aber es macht keinen Sinn. Es macht absolut kaum, also es macht nahezu gar keinen Sinn, das Buch großartig zu bewerben, weil das, was hinterher bei hängen bleibt, ist unfassbar wenig. Ne, das ist für einen Verlag dann super viel, aber dann konzentriere ich mich lieber auf unterhaltsamen Content, auf guten Content oder auf andere Werbepartner, mit denen ich wirklich Geld verdiene, als den Platz oder die Kapazität der Nutzer, die sich das anschauen, damit noch zu überfluten oder zu nerven oder zu stören oder was auch immer, weil es einfach keinen Vorteil hat.
Mhm.
Ne? Ob ich mir damit dann eine Woche lang jeden Tag eine Kugel Eis kaufen kann oder nicht, ne? Das ist dann auch egal. Ja, trotzdem finde ich das Buch super. Es steht bei mir im Büro oben auf meinem Regal. Ich gucke es jeden Tag an, weil ich gucke jeden Tag da drauf, weil ich einfach stolz drauf bin. Das ist ein Teil meiner Bucketlist, den ich abgehakt habe. Aber irgendwann, Jasmin, habe ich doch schon gesagt, möchte ich auch mal gerne eins mit dem Eigenverlag rausbringen. Und ich würde sagen, da sprechen wir jetzt mal drüber, was das alles bedeutet.
Ich möchte gerne noch eine Sache zum Verlag sagen.
Nein, darfst du jetzt nicht. Du hast gesagt, du sitzt nicht hier, weil ich so nett bin, also bin ich es jetzt auch nicht.
An alle, die von Verlagen angeschrieben werden, die auch große Food-Accounts haben, man kann vorab auch eine Einmalzahlung vereinbaren. Das heißt also, also das ist für viele vielleicht auch nicht.
Das ist durchaus üblich, aber auch beim Verlag.
Genau, aber du bringst halt als dein Account, du bringst deine Käuferinnen mit und du selber profitierst finanziell sehr wenig von dem Buch. Der Verlag natürlich schon, die haben dann halt auch bestimmte Werte, was sie glauben, was verkauft wird und so. Und da solltest du von Anfang an eine Einmalzahlung auch aushandeln.
Genau, das nennt sich dann Honorar und das wird dann mit den verkauften Büchern und deinem Anteil verrechnet, ne, dass du halt in der ersten Zeit dann nichts mit den verkauften Büchern verdienst, weil du ja schon die Vorauszahlung bekommen hast. Und ganz wichtig auch noch, wo du das gerade ansprichst, wenn du deine Fotos selber machst, dann brauchst du eine Vergütung für die Fotos.
Mhm,
dann lass dich nicht dann mit diesem Honorar oder mit der Beteiligung an einem Buch abspeisen. Nee, du brauchst eine Vergütung für die Fotos, weil die Food-Fotografen, die beauftragt werden, wenn du deine Fotos selber nicht machst, die werden ja auch bezahlt.
Ja.
Das heißt, wenn du deine Fotos selber machst, verhandle eine Vergütung für die Fotos aus. Ganz wichtig.
Oder einen höheren Prozentsatz oder wie auch immer. Ne? Also da gibt es natürlich mehrere Optionen, aber das sind halt so welche Sachen, da solltest du auf jeden Fall drauf achten. Vielleicht für alle diejenigen, die da wirklich eine...
Je mehr du machst, umso größer muss dein Anteil sein.
Ja.
Ja.
Genau. Das war jetzt noch so das, glaube ich, so als, um es mitzugeben für all diejenigen, die da wirklich ganz konkret gerade vor der Entscheidung stehen, ne?
Absolut. Und wenn wir dabei sind, je mehr du machst, umso größer ist dein Anteil, kommen wir perfekt zum Eigenverlag, weil da, wie der Name schon sagt, machst du ja nahezu alles selbst.
Food Facts der Woche.
Kommen wir zum heutigen Food Fact. Jasmin, es geht um eines meiner Lieblingsgemüse, den Brokkoli.
Wirklich oder fake? Also ist es wirklich dein Lieblingsgemüse?
Ja, es ist wirklich mein Lieblingsgemüse und ich meine auch wirklich Brokkoli und nicht das, womit man das umschreibt. Also, Food Fact. Es gibt wieder zwei falsche Fakten und einen richtigen und du und die Hörer da draußen können jetzt herausfinden, welcher wohl der richtige ist.
Mhm.
Und zwar, Fakt Nummer 1. Brokkoli enthält eine natürliche Schwefelverbindung, die antioxidative Eigenschaften besitzt und die im Rahmen der Krebsforschung genutzt wird. Fakt Nummer 2. Brokkoli kann in der Dunkelheit leuchten, wenn er in bestimmten Böden wächst. Fakt Nummer 3. Brokkoli wurde 2008 weltberühmt, als Präsident George W. Bush erklärte, dass er ihn hasst und nie wieder essen würde. Also wir haben Krebsforschung gegen in Dunkelheit leuchten und Präsident George W. Bush.
Also in Dunkelheit leuchten, es sei denn, es ist irgendwie radioaktiver Boden, schließe ich aus.
Erinnere dich nochmal an die ploppenden Fische, an die Knallfische.
Also ich habe schon wieder vergessen.
Diese Krebse, diese Knallkrebse, die mit den Scheren so laut knallen, dass es Schall erzeugt.
Ja, nein, das ist Quatsch, Daniel.
Okay.
Auch das ist auch zäh, das hat doch nichts mit Politik zu tun. Ich würde einfach sagen, also es ist ja grünes Gemüse generell, ist glaube ich schon gut, wenn man bestimmte Krankheiten hat. Mhm. Und diesen Zusammenhang würde ich da halt einfach auch sehen, dass bestimmte Inhaltsstoffe, also ich meine, wahrscheinlich ist es ja auch nicht so, nur weil du irgendwie 200 Gramm Brokkoli isst, dass das halt ein super Medikament ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass in dieser Pflanze irgendwas ist, was da medizinisch wertvoll ist. Also das ist für mich das, was ich immer noch am sinnvollsten finde.
Das nimmst du?
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Yes, yes.
Das stimmt und das, was da drin ist, nennt sich Sulforaphan. Das ist diese Schwefelverbindung, die sehr, sehr gesund ist. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die nur in ungekochten Brokkoli quasi drin ist. Also wenn man wirklich davon profitieren möchte, muss man den roh essen oder halt beispielsweise gefrorenen Brokkoli nehmen und daraus irgendwie einen Smoothie machen oder sowas. Dann nutzt man das am besten, diesen Stoff. Und ja, der hat sehr, sehr gute Eigenschaften in der Krebsforschung und da wird gerade sehr viel Hoffnung reingesteckt.
Spannend.
In diesem Sinne, weiter geht's.
Da kann ich auf jeden Fall, da hast du die Erfahrung ja nicht gesammelt oder sammeln können, die habe ich jetzt schon sammeln können und kann vorab sagen, es sind wirklich, du hast es mitbekommen, immer wieder auch Monate gewesen, wo ich am Ende meiner Kräfte war.
Ach, weil gar nicht.
Wo ich 8 Minuten Sprachnachricht an Daniel geschickt habe, wo ich eigentlich in einer Tour nur durchgejammert habe.
Das war auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, endlich mal einen Podcast zu machen, damit ich nicht elendig lange Nachrichten in Podcast-Format immer von Jasmin bekomme.
Also ich bereue das auf jeden Fall nicht. Was ich aber auf jeden Fall gesagt habe, ist, hätte ich vorher gewusst, wie viel Arbeit es ist, hätte ich das Projekt gar nicht begonnen.
Also okay, also was ist denn quasi der erste Schritt, wenn man ein eigenes Kochbuch rausbringen will? Genau. Was ist der erste Schritt, den du machst?
Wir kommen zum schönen Teil. Der schöne Teil ist nämlich das Kochbuch an sich.
Okay.
Wie das ja immer ist, auch so in der Selbstständigkeit gibt es den kreativen und tollen Teil und dann gibt es Buchhaltung und Steuern, die zwar auch viel Zeit in Anspruch nehmen und diese organisatorischen Sachen, mir aber keinen Spaß machen.
Ja.
Und das gibt es bei jedem Projekt. Ja. Und beim Kochbuch oder bei einem eigenen Produkt, egal ob das jetzt die Rezeptkartenbox ist oder ein Buch, ist das ähnlich. Also der kreative Teil ist natürlich sehr ähnlich zu deinem. Natürlich muss ich eine Auswahl an Rezepten treffen, Bilder abfotografieren, mir überlegen, mache ich das selber oder gebe ich das einer Fotografin ab? Dann muss ich eine Fotografin finden. Ich habe natürlich kein Team um mich herum, wie das natürlich ein Verlag hat. Ein Verlag hat eine Stammdruckerei, die hat Designer im Haus, die hat Lektoren im Haus. Das ist alles dort drin. Die kaufen sich Fotografen ein. Mit denen haben die schon, keine Ahnung, 50 Bücher gemacht. So,
genau,
da weiß man, da gibst du einfach die Sachen raus. Du gehst ganz aktiv auf die Suche. Ich brauche eine Fotografin, ich brauche eine Designerin. Ich brauche die Rezepte, die ich natürlich dann selber mache. Die müssen überarbeitet werden. Die müssen einheitlich werden. Ne? Ja. Das ist halt wirklich, da achtet zum Beispiel auch der Verlag drauf. Das muss man halt auch... Nicht das einmal zum Beispiel Karotte und einmal Möhre. Das ist halt so typische Sachen.
Also du fängst an, wenn du ein Buch im Eigenverlag machst, erstmal mit, wie soll mein Buch aussehen? Welches Thema soll es sein?
Voll. Ne?
Welche Rezepte kommen da rein? Vielleicht schon welche Kategorien oder Kapitel es geben soll in dem Buch? Und dann geht's, glaube ich, los, ne?
Genau, das sind so die ersten Schritte, die auf jeden Fall gemacht werden sollten, weil vorher kannst du ja das Design auch nicht bestimmen. Dann suchst du jemanden, der für dich mit dir das Design erarbeitet, was ehrlicherweise auch ein relativ langer Prozess ist, weil dort hast du keine Vorgaben. Du kannst nicht Sachen, mach mal, weil die Designer natürlich auch schon ein bisschen spüren wollen, was willst du nicht. Also ich kann es auch schlechter aus der Hand geben, glaube ich, als du. Vielleicht würdest du auch anders arbeiten. Wenn
auf jeden Fall. Ja, ich möchte ja auch irgendwann ein eigenes Buch rausbringen. Und ich habe ja auch, für meinen Blog, habe ich schon mal erwähnt, habe ich auch eine Fotografin für manche Rezepte. Und die ist hauptberuflich Layouterin. Also die layoutet Magazine und die macht genau sowas mit. Der hatte ich schon mal geschnackt. Wenn ich irgendwann mal ein Kochbuch rausbringe, dann wird die das auch für mich machen.
Ja.
Und dann werde ich einfach grob sagen, so und so hätte ich das gerne und ich vertraue ihr da voll, weil die Fotos, die sie macht, sind sensationell.
Ja.
Die Layouts, die sie machen wird, werden auch sensationell. Ich kriege zu jedem Foto, wenn ich ein Rezept fotografiere, das ist wirklich verrückt, die macht sich so viel Aufwand dafür, kriege ich vorab so einen Abzug, der so schön designt ist, in so einem schönen Design mit den ganzen Bildern da drin, als PDF-Datei und dann gucke ich mir das an und dann mit ihrem Logo und das sieht so geil aus schon, ne? Dass ich mir schon denke, boah ey, wenn das alleine schon so cool aussieht, wie cool wird dann das Layout aussehen?
Ja, ich kann dir sagen, dass das manchmal ein bisschen desillusionierend ist, wenn du so viele, das sind ja auch wie Gewerke quasi auf einer Baustelle, die zusammengeführt werden sollen. Das hatte ich, ich bin froh, dass ich beim Buch, ist es mir sehr leicht gefallen, weil ich bei der Box schon die Erfahrung gesammelt hatte. Du brauchst eine Druckerei und du musst dort herausfinden, welches Papier, welche Farbe da sind.
Ja, du musst alle Entscheidungen treffen.
Ich hatte zum Beispiel ja auch das Problem, dass ich bei der Box ein Papier hatte. Das hat eine unglaublich lange Lieferzeit. Da habe ich aber vorher nicht drüber nachgedacht. So habe ich beim Buch schon die Entscheidung getroffen, weißt du was? Nimm das Papier, was ihr eh da habt. Es soll qualitativ hochwertig sein. Ja. Es soll jetzt aber nicht so speziell in den Feinheiten sein, dass ich da 3 Monate drauf warten muss.
Ja.
So, das sind Sachen, die greifen dann ineinander über. Dann war es beim Design her interessant. Jede Druckerei hat bestimmte Standardformate, die ideal für den Druckbogen geeignet sind. Das heißt, da musst du dir auch Gedanken machen, vorher abklären, weil du kannst jedes Format machen, die drucken dir, was du möchtest. Du kannst auch ein ganz langes haben, was irgendwie,
ja, klar,
das ist aber ineffizient.
Ist auch mit Kosten verbunden dann, ne?
Da das sind halt alles Learnings, die du halt machst mit
dass
der Zeit.
Dass vielleicht so eine Designänderung, die du schön findest, hinterher tausende Euro ausmachen kann, die das mehr kostet.
Tausende Euro. Ja. Na, also es ist wirklich, das ist, da vervierfacht sich teilweise der Einkaufspreis für das Buch.
Das ist der Wahnsinn.
Und das sind so viele kleine Prozesse, ne, dann, die ineinander übergreifen,
ja,
wo du manchmal denkst.
Also du hast dann quasi einen Designer und du hast eine Druckerei und dann musst du immer im Dreieck mit denen besprechen, oder?
Und mit der Logistik, weil du brauchst also ich habe mich dazu entschieden, ich wollte erst alles selber zu Hause versenden. Ich bin so. Also nicht zu Hause.
Habe ich dir nicht sogar gesagt, das wäre die blödeste Idee, die du jemals hättest?
Ich dachte, es ist self-made Jasmin und sie schafft das alles. Tschakka. Und ganz ehrlich, es ist die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, es nicht selber zu machen. Daniel, ich wäre ausgeflippt. Ich sag's dir ganz ehrlich. Alleine, jetzt hast du das Buch, also das Format und hast du mit der Designerin abgesprochen. Jetzt geht's aber um den Versand. Das heißt, du brauchst eine passende Versandtasche, eine passende, dass das halt geschützt ist und dass du es zu bestimmten Konditionen versenden kannst. Das heißt, es muss ein bestimmtes Gewicht einhalten. Das heißt, du musst halt gucken, wie viele Rezepte, wie schwer muss das einzelne Papier sein, dass du halt Gewicht noch einhältst, dass es plus Verpackung in den Gesicht Norm ist, weil du kannst ja auch nicht.
Dann brauchst du Versandboxen, wo du das reintun kannst. Das musst du irgendwie zur Post kriegen. Dann brauchst du die Labels, brauchst einen Labeldrucker.
Aber du musst wirklich beim Design drauf achten. Das ist wirklich ein Tipp. Kein Mensch möchte ein Buch kaufen und dafür 6,90 Euro Versand zahlen.
Ja.
Das ist nicht im Verhältnis. Das heißt, du musst möglichst günstige Versandoptionen herausfinden, die Maße und das Gewicht einhalten. Dann musst du eigentlich schon vorher die Verpackung haben, weil die wiegt ja auch dann unter Umständen 100 Gramm. Das Gewicht musst du vom Buch abziehen. Also das ist so ein Jonglierakt, wo man sich wirklich als Endverbraucher niemals Gedanken drüber macht.
Ich habe letztes Jahr, habe ich ja im Dezember so ein Dezember-Dankeschön gemacht. Da habe ich jeden Tag ein Paket verlost.
Ja.
Das war so aufwendig schon, die 30 oder 31 Pakete zu packen, ne,
ja,
da dann noch einen Brief reinzulegen und das zuzukleben, die Kartons zu packen, das zu labeln, auszudrucken. Wenn ich mir vorstelle, also du verkaufst ja auch nicht nur 10 Bücher, sondern vielleicht hunderte im Monat. Das schaffst du doch gar nicht. Von daher ist so ein Logistiker ist schon die größte Wahl, aber die muss man ja auch erstmal finden.
Du musst den erstmal finden, da musst du dir super viele Angebote einholen, weil manche, wenn die halt für einen Verpacken von einem Artikel 9 Euro nehmen, das, wo du da sagst, das rentiert sich, ich muss Versand zahlen. Also
Rückversand ist ja auch so ein Thema. Ne?
Dann hast du den Shop, du musst einen Shop aufbauen, du musst dir ein Shopify-Ding anlegen, du musst ein Konto erstellen, du musst Rechnungen drucken lassen zu jedem Artikel. Das ist halt alles, also das sind ja auch, du musst die Zahlungsanbieter zahlen, wenn du PayPal oder was weiß ich was nutzt, musst du auch da Prozente abdrücken, auch für Shopify musst du Prozente abdrücken. Das summiert sich mit der Zeit halt schon. Die Designerin gerade beim ersten Projekt nimmt natürlich relativ viel.
Ja.
Dann brauchst du ein Coverfoto oder Fotos von dir, die fürs Buch geeignet sind.
Ja, brauchst du einen
Fotografen, den du bezahlst, Fotografen, dann ein Lektorat.
Das heißt, also du hast zwar alles selber gemacht, hast dich aber quasi wie bei einem Hausbau auch dafür entschieden, große Teile abzugeben. Du warst dann quasi der Bauherr oder der Schirmherr für dein Buch. Hast nicht alle Themen selber gemacht, sondern hast dir einfach die besten Partner ans Land gezogen für dein Projekt.
Richtig.
Hand aufs Herz. Wie viele Bücher musstest du verkaufen, dass du am Ende auch wirklich was verdient hast?
Also ich sag mal so, bei manchen, also bei dem ersten Projekt ist es auf jeden Fall ein Minusgeschäft gewesen. Nein, es ist halt, ich bereue nichts, was ich gemacht habe. Es ist aber alles mit sehr viel Kraft und Energie. Und also es ist alles soweit okay. Man muss halt aber auch sagen, auch damit wirst du beim ersten Projekten halt nicht reich, weil du das nicht effizient genug gestalten kannst, weil du die Erfahrung nicht hast. Deswegen halt auch pro für einen Verlag, weil das ist deren tägliches Geschäft. Du arbeitest dich halt als Person rein. Und ich muss ehrlicherweise sagen, und ich glaube, das geht uns aber in ganz vielen Bereichen, auch in unserem Business so, nicht nur beim Buch. Man berechnet häufig auch nicht den Lohn, den man sich selbst auszahlt.
Nee,
also die eigene.
Bei meiner Frage, die ich gerne wiederhole, den habe ich gar nicht mit reinberechnet, sondern wann ist der Break-Even? Bei wie viele Bücher musst du verkaufen, dass du die Kosten, die du bei der Erstellung deines eigenen Buches hast, gedeckt bekommst?
Ja, das sind mehrere tausend.
Boah.
Also das sind mehrere tausend Bücher, die du halt natürlich erstmal verkaufen musst, bevor du überhaupt die Druckkosten, und das war bei der Box noch weitaus, also unendlich viel höher, das ist echt krass. Also da merkst du halt erst, was da alles eigentlich passiert und was da los ist. Und das ist schon, es ist ein Traum und es ist wirklich, wenn ich es jetzt auch gerade so erzählt habe, was nochmal alles dazu steht, bin ich voll stolz auf mich, dass ich das halt wirklich so geschafft habe und da wirklich nicht aufgegeben habe. Aber es waren auch wirklich so ein paar Momente dabei, wo ich mich am liebsten irgendwie unter die Decke gelegt hätte und gesagt hätte, lass mich alles in Ruhe. Aber da war das Geld halt schon, ist geflossen und du denkst halt, jetzt breche ich nicht ab. Und ich mache weiter, ist mir egal.
Und ich sag mal so, du hast die größte Hürde dann schon genommen, weil die ganzen einmaligen Themen, in die du dich reinfuchsen musstest, wie den Shop, die rechtlichen Aspekte, irgendwelche Registrierungen und Normen, die du einhalten musst, das Finden von Partnern, das hast du alles jetzt schon erledigt. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Buch hast, du hast schon ein Design, was steht, das kann deine Designerin quasi als Vorlage nehmen für das nächste Buch. Du hast die Partner, du hast die Logistik, die Druckerei, die kennen dich bereits. Du weißt, worauf es ankommt. Das heißt, wenn du noch ein Buch rausbringen wirst, was du ja sehr wahrscheinlich machen möchtest,
das ist auf jeden Fall mein Ziel.
Dann sind die Kosten und auch der zeitliche Aufwand um ein Vielfaches geringer für das zweite Buch als für das erste. Und da fängt es dann, glaube ich, erst an, richtig Spaß zu machen, weil diese ganzen Learnings und Hindernisse, die du beim ersten Buch nehmen musstest, davon profitierst du bei dem zweiten und bei jedem folgenden Buch. Und dann ist das natürlich eine Sache, die unfassbar geil ist. Ja, wenn du mehrere Bücher rausbringen kannst und verdienst dann pro Buch nicht eine Kugel Eis, sondern vielleicht eine Waffel und noch einen Nachtisch und noch ein was weiß ich dazu, einen Kaffee, einen Milchkaffee dazu, um bei diesem Eisbeispiel zu bleiben, dann macht's Spaß.
Ja.
Ne, dann macht es richtig Spaß.
Genau, das ist, da musst du halt natürlich erstmal so ein gewisse, diese Vorarbeit leisten, ein Risiko auch finanziell halt gehen. Das ist halt immer so. Das ist natürlich auch beim Verlag nicht so. Du gehst halt mit 0 Euro rein. Das ist bei, kriegst sogar wahrscheinlich, also noch dieses Honorar, was wir ja auch besprochen haben. Bei eigenen Projekten gehst du erst immer an deine eigene Kohle und steckst sie da rein und hoffst, dass das irgendwie funktioniert.
Verlag ist reiner Zugewinn, null Risiko.
Richtig. Und das ist bei einem eigenen Produkt, egal ob es bei der Rezeptbox ist oder bei einem Kochbuch, nicht unbedingt so. Und da muss man erstmal investieren und viel Geld reinstecken und viel Gehirnschmalz und viele Überlegungen. Und es macht trotzdem Spaß. Also du kennst mich mittlerweile. Ich liebe projektorientiertes Arbeiten. Ja. Ich liebe neue Projekte. Egal ob es unser Podcast ist, das für mich auch ein Projekt ist und das mir so Spaß macht. Egal, ob es das Buch ist, ob es ein Account ist, also unser Instagram-Account, ob der Blog, das macht mir einfach Freude. Aber ich sage auch nicht, dass das nur ein Spaziergang auf dem Regenbogen ist und ich bin die ganze Zeit fröhlich, sondern ich habe auch wirklich Momente, wo ich echt am Heulen bin und denke, Scheiße.
Absolut. Lass uns doch mal darüber sprechen, bevor wir die Leute jetzt hier schocken, wie viel Aufwand das ist, so ein Kochbuch zu erstellen. Lohnt es sich denn überhaupt? Also was hat denn der Käufer tatsächlich, also was haben unsere Community, die ja die Hauptzielgruppe sind von unseren Büchern, was hat die denn überhaupt von Mehrwert von so einem Buch?
Also ich muss halt sagen, ich habe, und ich weiß von dir, dass das genau das Gleiche ist, es ist so ein Mehrwert, weil wir beide haben halt Rezepte, die wirklich für den Alltag da sind. Es haben nicht immer, du speicherst dir bei Instagram auf einem Blog, wo auch immer Rezepte, siehst das. Und es ist da irgendwie, fliegt in irgendwelchen digitalen Ordnern rum. Du musst immer das Handy haben, dann geht der Bildschirm aus, dann kochst du. Und das ist schon nochmal was anderes, wenn du durch so ein Buch durchblättern kannst oder die Rezeptkarten bei mir sortieren kannst. Ich kriege so viele Nachrichten, dass Leute ihre Wochenpläne mit meinen Karten, mit dem Buch machen, dass da so Heftchen und Stickerchen drin sind.
Post-it.
Es liegt neben dem Herd, es ist halt da, du kannst es mitnehmen. So viele, es ist unglaublich. So viele verschenken mein Kochbuch. Ich war immer noch den Knallermoment, wo das 11-mal gekauft wurde. Und ich habe bei der Logistik gesagt, bitte ruf mal an. Ich glaube, das war ein Fehler. Und die so, nein, nein, das passt. Ich mache das für mich und für meine Enkelkinder und für meine Töchter. Ganz ehrlich, das war, ich hab, krieg jetzt ohne Mist, Daniel, ich krieg Gänsehaut.
Ja, ich habe eine ähnliche Geschichte. Ich habe eine ganz, ganz ähnliche Geschichte. Und zwar habe ich in meiner Familie lass mich mal kurz überlegen, das müsste mein Großcousin oder irgendwie sowas sein, der also auch schon ganz alt, kenne ich schon seitdem ich ein kleines Kind bin, den haben wir besucht, nachdem mein Kochbuch rausgekommen ist. Der hatte mich angerufen und dazu gratuliert und hatte gefragt, ob ich ihm denn ein paar signierte Exemplare vorbeibringen kann. Er würde das Geld auch dafür geben, alles gut. Habe ich dann bestellt und dann haben wir ihn besucht. Und da habe ich seit Jahren mal wieder gesehen. Und der hatte auch, ich weiß nicht, sollte auch irgendwie 12 Bücher oder sowas mitbringen. Ich sag so, was willst du denn damit alles machen? Da sagt er, die verschenke ich an alle meine Enkel und Kinder zu Weihnachten. Genau, ja, also da dachte ich mir, wie geil ist das denn? Und dann haben wir da alle wirklich gesessen, haben uns unterhalten, habe für jeden einen kleinen Gruß reingeschrieben, habe ich mich riesig gefreut, wo ich mir so denke, wie cool ist das denn? Ne? Und genau das ist es. Da macht man den Leuten einfach eine riesige Freude mit. Und das, was du gerade sagst, dieses Ausgedruckte oder dieses etwas in der Hand haben. Ich habe ja auch meine Rezeptkarten auf Instagram. Und es gibt ganz viele Leute, die machen sich davon einen Screenshot und drucken das aus.
Ja.
Weißt du, wie oft ich schon in irgendeiner Story verlinkt wurde, wo die diese ausgedruckte Rezeptkarte da liegen haben? Und genau das ist das. Wenn du was kochen willst, dann ist so ein Buch ja viel schöner. Kannst du drin rumblättern, das ist größer. Du hast ein Bild direkt dabei, musst nicht hin und her switchen. Wie du sagst, der Bildschirm geht nicht aus. Und das ist wirklich der große Mehrwert, den die Leute haben, weil aus einem Buch wird immer noch viel lieber gekocht als aus einem Handy.
Und was ich halt sagen muss, jetzt als selber Mutter von Kindern und das ist auch das Feedback, was ich bekomme, gerade mit Kindern, wo man halt, ja gut, mit 16 sucht man nicht mit denen zusammen am Tisch die Rezepte raus, so, aber gerade mit meiner Tochter, die noch jünger ist und man setzt sich hin, die blättert in anderen Kochbüchern und schreibt sich die Rezepte einfach ab. Du kannst mit einem Kind ganz anders interagieren und ich finde, das ist so, diese Einbindung in den Alltag ist total schön und man sitzt zusammen und ganz ehrlich, es muss nicht jeden Tag das Gleiche sein, meine Rezepte sind familienfreundlich, aber das ist bei dir halt auch so und dann sitzt man da mit seinen Kindern, hast die Karten, das Kochbuch und kann so ein bisschen, es ist wieder wie so ein bisschen so ein Zusammenkommen und ich finde das halt einfach total schön, weil Essen ja auch was sehr Verbindendes ist, auch wenn es bei mir und auch bei dir häufig schnell gehen muss und es passt in diesen hektischen Alltag und trotzdem ist es ein Moment, wo man das gemeinsame Auswählen der Zutaten, vielleicht eine Einkaufsliste schreiben, dann auch mit dem Kind vielleicht oder mit dem Partner losgehen kann und sagen kann, na, wir bereiten uns das jetzt für die Woche zu und das ist halt schon auch ein schöner Moment, ohne dass es halt gleich eine 8-Stunden-Session wird, wo du morgens um 8 anfängst, irgendwas einzulegen und abends um 8 dann irgendwie essen kannst.
Ja, das sind so ungefähr die Vorteile von einem Kochbuch, also die Käufer tatsächlich haben. Na, und es ist, ich glaube, viele kaufen es tatsächlich auch, um uns zu unterstützen, weil sie uns auch, weil da ja auch teilweise Rezepte drin sind, die ja schon veröffentlicht sind. Einfach, die folgen uns gerne, die mögen unsere Rezepte und die wollen uns auch ein bisschen unterstützen. Finde ich auch super. In diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, wir haben jetzt viel über die Kochbücher gesprochen. Also du musst dir die grundlegende Frage stellen, machst du alles selbst oder gehst du mit dem Verlag? Ich glaube, unsere beide Empfehlung ist, probier es erstmal aus mit einem Verlag. Wenn du noch keine Ahnung von der Kochbucherstellung hast, ist das wahrscheinlich der einfachste und risikoärmste Weg. Ja. Weil bevor du alles das, was Jasmin gerade aufgezählt hat, selber in die Hand nehmen musst und das Risiko eingehen musst, dass es floppt, ist die Zusammenarbeit mit dem Verlag wirklich sehr entspannt. Und da blicke ich gerne darauf zurück, weil die haben mir wirklich einen unfassbaren viel Arbeit abgenommen. Ohne den Verlag gäbe es dieses Buch von mir nicht.
Ja.
Und von daher danke für deine Einblicke und für deine Ehrlichkeit. Zu deinen Struggles mit der Kochbuch und mit der Kochbox. Ja, war sehr interessant zu hören, war ein bisschen was dabei, was ich auch noch nicht kannte.
Mhm.
Und danke an den Zuhörer fürs Dranbleiben. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte uns gerne wieder mit 5 Sternen und schalte beim nächsten Mal wieder ein bei Kochen und Kohle mit Daniel und Jasmin.
Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit Kochen und Kohle. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.